Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast hier bei meinsportpodcast.de und natürlich auch überall, wo ihr sonst so eure Podcasts hören könnt. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite auch heute wieder der liebe Bent. Moin Bent.
Hi.
Ja, wir haben eine pickepacke Folge vor uns. Zum Anfang nochmal kurz die allgemeinen Infos. Wir bringen euch jetzt hier jeden Sonntag hin und wieder, vielleicht auch erst am Montag. Da müssen wir mal gucken, die aktuellen News der Woche. Vor allem gucken wir natürlich aufs Renngeschehen, aber haben auch immer noch auf dem Schirm, was links und rechts so stattfindet. Die wichtigsten News, die bekommt ihr hier gebündelt. Und da haben wir hier einiges zu reden in dieser Woche, denn das Opening Weekend, das liegt hinter uns. Die Eindrücke von Kürne, Brüssel, Kürne, die sind noch ganz frisch, aber wir fangen natürlich von vorne an. Gestern ging es endlich los mit Omloop Newsblatt. Das Head ist irgendwie verschwunden in dieser Saison. Da haben sie bei Lantern Rouge gestern den Witz gemacht. Die haben wohl nicht genug bezahlt bei Head. Das fand ich ganz amüsant. Und da gab es zunächst das Männerrennen. Wir starten aber mit dem Frauenrennen. Omloop Newsblatt, leider nur 45 Kilometer TV-Übertragung. Das heißt, wir haben so ein bisschen verpasst, wie sich das Rennen entwickelt hat. Denn als das Rennen startete, 43 Kilometer vom Ziel ungefähr, kleines Feld. Wir haben viele Attacken gesehen. Wir haben gesehen, es war richtig Thermik drin. So richtig konnte man sich keinen Reim drauf machen, was bisher so gelaufen war, Bent. Aber man hat gesehen, da war wohl schon richtig, richtig Action im Vorfeld vor den TV-Bildern.
Ja, definitiv. Also was mich immer freut, Allison Jackson auch in guter Form wohl. Ne? Hab auch bei ihr bei Instagram hinterher gesehen, dass sie viel gepostet hat an Fotos aus dem Rennen. Macht immer Spaß, ihr zuzugucken, auch wenn ich sage, also so brutal geht eigentlich niemand mit dem Fahrrad um. So,
ja,
da
wirklich,
sieht man das wirklich.
Wirklich Vierecke, ne?
Ja, das wirklich, da wird gearbeitet, das sieht man. Auch auf den 43 Kilometern, die wir denn gesehen haben, ne, war richtig gut was los.
Ja, man hat gleich gesehen, dass ordentlich Zug auf dem Pedal ist, wie man so schön sagt. Denn kurz nachdem die TV-Übertragung startete, setzte sich da eine Gruppe ab mit Edis Chabé, die in den Lehberg rein attackiert hat, zusammen mit Eleonora Gasperini, mit Asebö von UNOX und auch mit der Luxemburgerin Nina Berton, die da noch vorgebückt ist. Hinten immer mehr Fahrerprobleme und die Lücke, die ging auf eine Minute. Hattest du zwischenzeitlich die Sorge, dass wir ein ähnliches Szenario sehen wie letztes Jahr, wo auf einmal die Ausreißer hier bei Omloop Newsblatt den Sieg holen. Eigentlich konnten ja viele Teams nicht so zufrieden sein. Für FDJ mit Chabé vorne natürlich die Situation nicht schlecht. Die anderen Teams, UAE vielleicht noch ganz zufrieden, aber der Rest, der hätte ja eigentlich interessiert sein sollen, dass das hier nochmal zusammenläuft.
Definitiv. Ich sage, so ein bisschen fieber ich tatsächlich auch immer mit, wenn sich so eine kleine Ausreißergruppe irgendwie einfindet. Ne? Gerade wenn es dann irgendwie auch mal eher dann die Underdogs sind, war jetzt gestern vielleicht nicht ganz so der Fall, aber so ein bisschen hofft man ja schon, dass so die Außenseiter auch mal irgendwie zum Zug kommen. Und ich sag mal, gerade bei den Frauen ist es ja auch schon immer mal wieder vorgekommen, ne? dass irgendwie man hinten sich nicht so richtig einig wird und plötzlich dann so eine Gruppe ist irgendwie völlig ungehindert ins Ziel schafft. Aber gestern haben sie dann ja wirklich koordiniert zusammengearbeitet und sie dann wieder angeholt.
Genau, es war erstmal dann eine Weile eine recht stabile Situation, also man hat gesehen, es war vor TV-Start viel los, es war dann gleich die Attacke und man dachte, oh mein Gott, was passiert hier, aber es war dann doch eine recht stabile Situation. AG Insurance war vorne im Feld, SD-Works hat gesagt, wir lassen den Fehler hier nicht nochmal passieren. FDJ hat auch immer geguckt, dass da alles seinen rechten Weg geht, mit Franziska Koch zum Beispiel. Das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, Lotte Kopecky gar nicht zu sehen bei ihrem Team und die fuhr immer so ein bisschen so für sich rum, wurde dann auch aufgehalten bei einem Sturz, der im Feld noch vor der Mühe passiert ist. Da waren unter anderem Karl-Heinz Winkels, Chiara Consonni, Zoe Buxted betroffen, aber auch Lotte Kopecky hat da wohl, so habe ich es auch gestern gehört, das ist mir im Rennen gar nicht so aufgefallen, ist ihr wohl der Umwerfer einmal abhanden gekommen, mehr oder weniger, oder wurde beschädigt. Und dadurch war sie dann nicht im Feld, als es in die Mühe ging. 23 Sekunden noch unten für die Ausreißer, für die vier Fahrerinnen vorne. Und dann Auftritt Franziska Koch, Bent. Was hat das mit dir gemacht, als Franziska Koch sich da Demi Wollering auf den Gepäckträger genommen hat und einfach erstmal das komplette Feld hops genommen hat?
Ja, ich wusste gar nicht, wie mir so recht geschieht, weil Demi Wollering das Ganze ja von vorne angefahren ist, mehr oder weniger, und sich so ein bisschen auch umdrehte. Wo sind sie denn alle? Und wie aus dem Nichts taucht dann da Franzi Koch nochmal auf, ne? Und zieht dann an ihr vorbei und ja, als wäre es nichts, ne? Sind die beiden da dann hochgezogen. Ja, es ist dann ja wirklich aufgegangen, völlig, völlig auseinandergeflogen. Wirklich super, super starke Arbeit von Franzi Koch.
Ja, sie hatten nur noch eine Fahrerin von AG Insurance an ihrem Hinterrad und alle anderen waren aufgehalten, außerhalb der Position, wo ich mich immer so ein bisschen frage, wie kann das sein? Eigentlich sollte es ja wie so eine Sprintvorbereitung laufen auf die Mühe hin, weil es war klar, hier wird das Rennen entschieden, das hat Franzi Koch danach auch im Interview gesagt. Das konntest du dir wahrscheinlich auch nicht so ganz erklären, wie es sein kann, dass da wirklich alle out of position waren.
Ja, definitiv. Ich meine, klar, ne, wenn die anderen stärker sind, dann sind die einfach stärker, ne? Dann kannst du da im Zweifel auch nicht mithalten. Aber du musst es kommen sehen. Du musst damit rechnen, dass wenn du da irgendwie eine Demi Vollering hast, wenn du eine Franzi Koch noch bei ihr hast, dass die da was starten, ne? Und dann musst du gucken, dass du da dann am Rad bleibst.
Also Franzi Koch hat sich hier schon mal den Award für Transfer der Saison fast verdient. Also das war wirklich überragend. Und ich glaube, von der können wir auch in dieser Klassikersaison noch so einiges erwarten. Und ja, sie sorgte dann eben dafür, dass nur noch Demi Wollering und an ihrem Hinterrad dann Kasia Niviado-Mafine war, die noch aufgeschlossen hatte. Ansonsten konnte keine mit. Dahinter bildeten sich dann so kleine Grüppchen, wie man das so kennt nach der Mühe, die dann immer wieder so ein bisschen zusammenliefen im Flachstück und in der Abfahrt danach. Lorena Wiebes auch mit einer kleinen Lücke. Hast du erwartet, dass sie vielleicht ein bisschen näher dran ist, wenn Franzi Koch da ist, dass dann vielleicht auch eine Lorena Wiebes da ist? Oder ist die Mühe dann vielleicht auch einfach noch ein bisschen zu schwer für diese ja doch starke Sprinterin, aber auch gute Allrounderin Lorena Wiebes?
Genau, ich habe sie tatsächlich eher so in Richtung der tatsächlichen Sprinterin dann verortet, als eine, die lässt hier vielleicht mal kurz abreißen und versucht es dann in der Abfahrt und dann im Folgenden wieder möglichst sich ranzukämpfen. SD Works ja auch bis dahin stark vorne mit am Arbeiten und Vertreten. Ne? Das heißt, dass sie guckt, dass sie ihr Team irgendwie um sich rumhält und dann versucht, wieder ranzufahren, was sie dann ja auch ein Stück weit versucht haben.
Ja, genau. Aber natürlich konnten sie nichts dafür, dass Lotte Kopecky in der Szene dann eben nicht dabei war durch diesen Defekt, den sie vor der Mühe hatte. Sonst für mich wäre sie sogar die Top-Favoritin gewesen. Werde ich jetzt nicht bestätigen können, meine Ansicht. Deshalb kann ich das hier so rausposaunen. Hätte es gern gesehen, was Lotte Kopecky hier gegen Demi Wollering und auch Kasia Niviado mal gezeigt hätte, ob sie da mitgekommen wäre oder ob sie da auch hätte abreißen lassen müssen. Dann Demi Wollering und Niviado mal zusammen Richtung Bosberg. Davor gab es wohl eine laute Ansage von Demi Wollering, dass Kasia hier gar nicht erst versuchen sollte zu attackieren. Das passierte auch nicht. Wollering stiefelte den Bosberg hoch. Da ging die Lücke auch nochmal ordentlich auf nach hinten. Dahinter war es Anna van der Breggen, die Gruppe so ein bisschen anführte, für Lorena Wiebes versuchte ranzufahren. Die wurde aber am Bosberg auch abgehangen, kam dann wieder, schnallte sich auch sofort vor die Gruppe. Aber es war klar, die beiden holt keiner zurück. Dann gehen wir in den letzten Kilometer. Weiterhin geht Niviado mal damit durch die Führung. Hast du das verstanden? Weil man hatte sie jetzt nicht als die bessere Sprinterin auf dem Schirm und sie hätte da vielleicht so ein bisschen spekulieren sollen, war zumindest meine Ansicht.
Definitiv. Ich war kurz davor, mit dem Fernseher zu reden, weil man sich denkt, wie häufig passiert das bei den Profis und müssten sie es nicht eigentlich besser wissen, als dann mit dem stärkeren Fahrer oder der stärkeren Fahrerin dann doch wieder zu kooperieren. Ich sag mal, Demi Wollering hat aber natürlich auch mit relativ viel Nachdruck sie zur Kooperation bewegt. Also es war ja wirklich, dass alle 5 Sekunden ging der Ellbogen raus und der Blick nach hinten mit, na, kommst du jetzt nochmal? Du hattest das Gefühl, die hat wirklich alles gegeben, um da irgendwie dran zu bleiben und dann sich nochmal für 3 Sekunden irgendwie nach vorne zu setzen. Und dann am Ende hat sie es dann ja auch nicht mehr gemacht. Ne? Kurz dann auf den letzten paar hundert Metern, dass sie dann gesagt hat, nee, du, das bis hierhin hat es gereicht und jetzt versuche ich hier nochmal letzte Kraft für den Sprint zu sammeln. Aber
der Sprint ging dann leider so. Ja, der Sprint ging dann leider so aus wie erwartet. War recht eindeutig, dass Demi Wollering hier den besseren Punch hatte, setzt sich hier durch und gewinnt zum ersten Mal in ihrer Karriere. Ich glaube, es war ihr dritter Start, wenn ich mich richtig entsinne. Gewinnt sie Omloop Nieuwsblad vor Nivia Doma. Dahinter dann der Sprint, den gewinnt Lorena Wiebes, wenig überraschend aus dem Verfolgerfeld. Dann Kat Ferguson, junge Britin von Movistar, richtig stark. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier durchaus in dieser Saison uns richtig Spaß machen wird, hat auch schon ein Rennen gewonnen, zusammen mit Liane Lippert da vorne gewesen. Und Franzi Koch dann auch nochmal mit einem überragenden Sprint auf Platz 5. Ich habe sie nach einem O-Ton gefragt nach dem Rennen, hat jetzt leider nicht geklappt bis zur Aufnahme. Zur Not reichen wir es nochmal nach. Es gibt ja noch mehr Klassiker und ich bin mir sicher, es wird noch genug Anlass geben, im Laufe dieser Saison über Franzi Koch zu reden. Ich denke, das war ein richtig guter Auftakt in die Klassikersaison bei den Frauen. Franzi Koch, beste Deutsche. Liane Lippert wohl leider gestürzt, hat sich aber für ihre Teamkollegin Kat Ferguson gefreut. Können wir da jetzt schon irgendwas draus mitnehmen? Ich fand, es war, ja, Kat Ferguson stach so ein bisschen heraus. Sonst habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Überraschungen so wahrgenommen. Es war doch so ein bisschen das erwartete Rennen. Kopecky hat jetzt natürlich gefehlt, aber trotzdem hätte ich jetzt gesagt, Nina Berton kann man vielleicht noch hervorheben, die Luxemburgerin, die da in der Gruppe von Chabi mit war und am Ende in die Top 10 fährt, aber sonst recht erwarteter Rennverlauf, oder?
Ja, auch das kann natürlich vieles schon über die Saison verraten. Ne? Also es ist diejenigen, die man so als die üblichen Verdächtigen vielleicht auf dem Schirm hat, sind tatsächlich auch in unfassbar guter Form und man kann auf jeden Fall gespannt sein, was da dieses Jahr dann kommt. Du hast es angesprochen, Franzi Koch, der Transfer der Saison wahrscheinlich für FDJ, wenn das so weitergeht. Und auch das macht ja einfach Spaß zuzugucken. Ne?
Ja, und ihr deutsches Meistertrikot ist schöner als vorher, auch wenn ich da ja eigentlich befangen sein müsste, aber dieses ganz clean Weiße gefällt mir dann doch ein bisschen besser und ihr persönlich auch, das weiß ich. Ist sie doch zufrieden damit. Dann rappen wir es ab mit den Frauen und gehen zum Männerrennen und da gab es ein paar Nachrichten in der Woche zuvor, die einen positiv und negativ gestimmt haben, ich glaube gleichermaßen. Zum einen die Nachricht Mathieu van der Poel, er startet seine Saison bei Omloop Nieuwsblad, ist das Rennen tatsächlich noch nie gefahren, hat es dementsprechend auch noch nicht gewonnen. Das hat Leute vor Angst erstarren lassen, denn man wusste, wenn er das noch nicht im Palmares hat, dann wird er hier mit der Mission zum Gewinnen kommen. Auf der anderen Seite Wout van Aert, erst sollte er fahren, dann doch nicht, ist leider kurzfristig krank geworden. Was waren denn so deine Gefühle? Hattest du so das Gefühl, ach, ich hätte jetzt Mathieu vielleicht dann doch nicht gebraucht, gerade wenn Wout nicht fährt? Oder hast du dich gefreut, den Cross-Weltmeister hier in Action zu sehen?
gibt's ja in der Klassikersaison genug Gelegenheiten eigentlich. Ne? Von daher, ich habe mich sehr gefreut, als sie beide gesagt hatten, sie kommen, weil das ja einfach immer ein spannendes Duell ist. Aber super schade, dass das Wout dann krank wird. Kam ja gerade irgendwie aus dem Höhentraining zurück, wäre eigentlich wahrscheinlich in super Form gewesen. Und schade, dass er dann krank ist. Und nur Mathieu, sage ich mal, ist relativ erwartbar, was dann passiert, ne? So, da muss man dann schon hoffen, dass das Feld dann irgendwie koordiniert darauf reagiert und ahnt, was dann kommt, dass Mathieu dann Mathieu Sachen machen wird und so kam es dann ja irgendwann auch, ne?
Ja, so sieht's aus. Wir können ja mal grob schon mal in die erste Rennphase gehen. Es war auf jeden Fall kühl, regnerisch, windig, Windkanten, Hoffnungen waren gesät. Durch den Rückenwind im Finale hat man auch generell ein aggressives Rennen erwartet. Und bei den TV-Bildern, beim Start der TV-Bilder hat man auch gleich gesehen. Es ist noch recht ruhig, aber trotzdem irgendwie eine gewisse Anspannung herrschte im Feld. Man hat gemerkt, alle wollten vorne fahren. Jeder wollte aufmerksam sein und dann die richtigen Momente erwischen. Und da passiert natürlich das, was passieren muss. Es gab Stürze noch und nöcher im gesamten Rennen, immer wieder auch zum Teil heftig. Die haben das Rennen hier so ein bisschen geprägt und bestimmt. Die Teams, die vorne zu sehen waren, waren vor allem Red Bull, Bora-Hansgrohe, Quickstep, NSX, Tudor. Alpecin hielt sich vornehm zurück, was so ein bisschen darauf hindeutete, in der Phase wird es wohl noch nicht ganz abgehen. Denn wenn Mathieu nicht zu sehen ist, dann wird wohl auch wenig passieren. Nach dem Lehberg gab es dann erste Risse am Ende des Feldes. Da gab es mal so ein bisschen den Versuch von einigen Teams da eine Windkante aufzustellen. So richtig war es nicht passiert. Es belauerten sich alle noch und dann am Eikenberg kam Alpecin zum ersten Mal nach vorne. Pidcock hingegen, der war aufgehalten worden, musste zurückkommen, hatte da auch zwischendurch mal einen Kampf mit seiner Jacke. Es war nicht der Tag von Tom Pidcock und auch nicht der von Paul Manier. Der musste ein Rad wechseln. Erst hat er ein Rad von Shimano genommen, dann hat er gemerkt, ach, mein Auto ist vielleicht doch nicht so weit weg, war dann doch weiter weg als gedacht. Kasper Pedersen hat dann auf ihn gewartet, um ihn zurückzubringen. Aber ja, die Szene, da war ich mir nicht so ganz sicher, ob Manier da wirklich schlau sich entschieden hat. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, ob ihm das nicht vielleicht sogar ein besseres Ergebnis gekostet hat.
Ja, es war total komisch, ne? Wie er irgendwie auch die Situation, wie er dann da sich das Fahrrad so ein bisschen irgendwie ja kaputt macht oder was auch immer dann letztendlich das Problem war, ne? Aber dass er dann da stehen bleibt hinter der Kurve, erst rauf auf das andere Fahrrad, dann wieder runter vom anderen Fahrrad, dann irgendwie ständig den Computer dran und wieder ab und das war schon irgendwie einfach zu viel gezögert wahrscheinlich Ist natürlich immer die Frage, ne, was wäre gewesen, wenn. Ne? Nachher, ich glaube, von diesen neutralen Fahrrädern ist keiner der Fahrer wirklich ein Fan. Die, wenn sie die Gelegenheit haben, wechseln sie die wieder. Andererseits, ne, wenn er dann wieder näher am Feld gewesen wäre beim Wechsel zurück auf das eigene Rad, hätte er dann vielleicht noch mehr machen können. Ne?
Ja, wenig später kriegt er dann Leidensgenossen, denn Jasper Philipsen auch mit Defekt wechselt da eigentlich relativ schnell sein Laufrad an der Seite der Straße und sah eigentlich aus, als hätte er da gutes Timing und auch einen guten Spot erwischt quasi für diesen Defekt. Hilft aber nichts. Er landet da in der Gruppe von Paul Manier und die sieht man dann eine Weile kämpfen. Ich habe hier geschrieben, sie hängen weiter im Gemüse. Ist eine Formulierung, die ich sehr schön finde. Aber so ein bisschen im Niemandsland, das lief nicht ganz so für die beiden, von denen man nicht so ganz wusste, was man hier erwarten kann, ob das Rennen nicht vielleicht auch ein Ticken zu schwer ist. Am Ende ist es ein bisschen ein What-If, weil sie eben so lange eine Aufholjagd gestaltet haben. Dann gab es eine Attacke von Kasper Asgreen. Da hatte ich so ein bisschen gehofft, jetzt kann es mal losgehen, dieses aggressivere Rennen, was wir erwartet haben, diese erweiterten Favoriten, die jetzt hier mal was versuchen, aber keiner ist mitgefahren. Das hast du vielleicht verstanden, vielleicht aber auch nicht.
Nee, er hat sich auch so ein paar Mal umgedreht, hatte ich das Gefühl, ne, und geguckt, von wegen, kommt hier wirklich keiner mit, mache ich das jetzt hier ganz alleine, ne, dann hat er ja auch so die Ersten dann aus der ursprünglichen Ausreißergruppe eingeholt, da hatte ich dann kurz so ein bisschen Hoffnung, als dann einer von denen so ein bisschen an seinem Hinterrad hängen blieb für 3 Sekunden, dass ich dachte, na, vielleicht hat der sich ja auch nochmal so ein bisschen erholt, aber ja, letztendlich war das dann vergebene Hoffnung, ne.
Ja, es gab dann kurz bevor wir dann wirklich das Finale starteten, noch einen schweren Sturz von Stefan Küng. Richtig bitter für ihn. Er bricht sich den Oberschenkel, fällt dafür natürlich für die restliche Klassikersaison aus. Richtig bitter für Tudor, da können wir am Ende des Rennens nochmal drüber reden. Die hatten einen rabenschwarzen Tag. Dahinter die Gruppe um Manier und Philipsen wird immer größer, aber so richtig viel näher ran kommen sie nicht. Und dann geht es in Richtung Molenberg und da wird das Finale eingeleitet. Doch bevor wir darüber sprechen, holt euch kurz ein Getränk. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Lukas und Ben immer noch an den Mikrofonen und wir sprechen über Omloop Nieuwsblad, das Männerrennen hier am vergangenen Samstag, also gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und wir sind gerade in der spannenden Phase des Rennens. Es geht rein in den Molenberg. Søren Krogh Andersen macht das Rennen da schnell für Matthias Wacek, versucht das Tempo hochzuhalten. Und dann geht es in den Molenberg rein. Florian Vermersch von UAE setzt unten rein eine Attacke und dann wahrscheinlich die rennentscheidende Szene, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Rick Ploemers von Tudor Pro Cycling. Wir haben gesagt, Stefan Küng schon Pechvogel, hier kommt der nächste, rutscht da auf dem Pflaster weg. Es ist mir bis heute noch nicht so ganz klar, was da passiert ist. Auf jeden Fall wirklich Gesicht voran aufs Pflaster geht's da für ihn. Und hinter ihm kommen die meisten zu stehen, einer nicht, Mathieu van der Poel. Mit dem Matrix-Move auf dem Fahrrad weicht da Rick Pleumers aus. Das war spektakulär und zeigt vielleicht auch, warum Mathieu van der Poel der beste Klassikerfahrer der Welt ist.
Ja, kam ja auch gerade noch aus dem Cross, das heißt wahrscheinlich noch mehr in Übung als die meisten anderen, aber unfassbar, ne? Weil der ja wirklich direkt hinter diesem Sturz war und es dann wirklich schafft, da irgendwie auszuklicken und drumrum zu kurven. Und dann erstmal der Erste, der da wirklich mit Vermeersch mitgehen kann, bei Vermeersch wieder aufschließt und sie sind relativ zu zweit dann oben drüber gegangen erstmal, ne?
Genau, dahinter eine kleine Lücke. Tim van Dijkel von Red Bull Bora Hansgrohe war der Einzige, den man noch gesehen hat und dann ging die Lücke schon recht auf. Es gab dann natürlich noch so eine Verfolgergruppe, aber es war hinter den dreien sehr auseinandergerissen, sage ich mal. Wir sehen da vereinzelte Gruppen und wir sehen eben das Trio vorne, das kurz danach auch auf die Ausreißer aufläuft, die sich erstmal versuchen, da ranzuhängen und mitzufahren. Man sieht, die Gruppen dahinter werden immer größer. Lotto versucht da unter anderem wahrscheinlich für Arnaud Delis die Verfolgung zu organisieren. Trek war da komplett verschwunden. Die ja noch so präsent waren in der Anfahrt auf den Molenberg, hier gar nicht mehr zu sehen. Und der Vorsprung an der Spitze, der wächst schnell auf eine Minute. Und hinten, da will nicht so richtig jemand fahren. Das hat mich so ein bisschen verwundert, denn es waren drei Teams vorne und ich sag mal so, ich kann verstehen, Tim van Dijkel, Red Bull Bora Hansgrohe Podium am Opening Weekend, gerade nach der eher schwierigen Klassikersaison letztes Jahr. Fair, Florian Vermeersch im Vertragsjahr wird ja auch auf dem Podium geschielt haben, also UAE auch ganz zufrieden, Alpecin sowieso, aber alle anderen Teams, die hätten doch da Vollgas hinterherfahren müssen und nicht erst, wenn es schon eine Minute ist, die Lücke. Kannst du dir da einen Reim drauf machen, warum zum Beispiel Wismar, die wirklich stark vertreten waren, da gar nicht hinterhergegangen ist?
Nee, es ist wirklich unerklärlich und es ist ja auch bei weitem nicht das erste Mal, dass das passiert. Ne? Du hast das in den Notizen sehr schön zusammengefasst als Gruppe-2-Syndrom. Alle schauen sich an, keiner möchte der Erste sein, der zu viel Arbeit irgendwie reinsteckt. Und letztendlich schauen sie dann alle zu, bis der Vorsprung bei einer Minute ist, bevor irgendjemand was macht. Ne? Man kann sich nur am Kopf kratzen, weil es ja wirklich einfach der Klassiker ist bei den Klassikern, ne?
Genau, vorne haben sich dann alle ein bisschen zurückgehalten, Mathieu van der Poel und Florian Vermeersch, die waren die Gruppe richtig am Laufen gehalten haben, die Ausreißer, verständlicherweise auch einfach nicht mehr so frisch und Tim van Dijkel, der hat das gemacht, was man eigentlich machen muss, nämlich hat die anderen beiden die Arbeit machen lassen, vor allem Mathieu van der Poel, ich erinnere mich da, ich glaube es war Thies Benoot, der vor der Saison gesagt hat, wir müssen endlich smarter fahren gegen diese Großen, wir müssen aufhören gegen Mathieu, gegen Wout und gegen mit Pogacar zusammenzuarbeiten, sondern wir müssen da einfach taktisch sein. Das hat Tim van Dijkel gemacht, Florian Vermeersch vielleicht auch aus bekannten Gründen nicht so ganz. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ideal war es vielleicht nicht. Van Dijkel wirkte da für mich wie der Schlauere. Dann wieder ein großer Sturz im Feld in der Anfahrt auf die Mühe. Ich glaube sogar an exakt der gleichen Stelle, wie auch der große Sturz bei den Frauen war, wo unter anderem Lotte Kopecky aufgehalten wurde. Habe ich zumindest so auf Social Media gelesen. Arnaud Delis hat es da getroffen. Interessante Szene, denn da kann man auch sagen, Lotto an dem Punkt eigentlich raus aus der Nachführarbeit. Matthew Brandon hat es auch erwischt, auch die kein Interesse mehr und dann ist an der Mühe passiert, was passieren musste. Bent Mathieu, ahoi, ist abgezischt. Tim van Dijkel sah da ein bisschen stärker aus als Florian Vermeersch. Hat sich da die Taktik, sich zu schonen, so ein bisschen gezeigt?
Vermutlich, ne? Weil vorher war er ja der erstmal härter kämpfen musste, um zu den beiden aufzuschließen. So, der sah erstmal relativ außer Puste aus, als er da zu den beiden aufgeschlossen hat. Und dann dachte man erstmal, okay, dass er vielleicht Vermeersch auch stehen lassen kann. Ne? Hat sich dann letztendlich nicht ganz bewahrheitet. Vermeersch doch auch echt einfach noch unfassbar stark, aber so im ersten Moment, muss man sagen, alles richtig gemacht, ne?
Absolut. Und es war, glaube ich, für die beiden auch besser, da zusammen rüber zu gehen, denn ich glaube, sonst hätten sie es vermutlich nicht vor den Verfolgern ins Ziel geschafft. So konnten sie zusammenarbeiten, dass sie Van der Poel einholen. Ich glaube, das war allen klar, das wird hier nicht passieren. Wenn der einmal weg ist, dann ist er weg. Dahinter haben dann die Verfolger, es war auch keine besonders große Verfolgergruppe, die Ausreißer eingesammelt. Für mich sah noch Tobias Lund Andresen wahnsinnig stark aus. Der scheint seine Form aus Australien gut hier rüber gebracht zu haben in den kalten belgischen Klassiker-Auftakt. Gerade am Bosberg war er für mich aus der Verfolgergruppe klar der Stärkste. Es gab da noch einige Attacken, aber so richtig was ist nicht mehr passiert. Am Ende gewinnt Mathieu van der Poel das erste Mal bei seinem ersten Start gleich. Omloop Nieuwsblad kann das jetzt auch auf seiner Liste abhaken. Tim van Dijk, starker Zweiter. Red Bull Boransgrohe kann, glaube ich, da richtig zufrieden sein, weil das Rennen zu gewinnen, wenn Mathieu an der Startlinie steht, das wäre schwierig gewesen. Und ob sie jetzt mit Jordi Meus in einem Sprint Zweiter geworden wären, ist auch nicht gesagt. Also ich denke, die sind happy. Florian Vermeersch wird auch happy sein. Dann Aimé de Gendt hatte sich noch abgesetzt mit Christoph Laporte. Der wird Vierter, richtig starke Leistung. Tobias Lund Andresen aus dem Feld auch richtig stark. Das sind dann am Ende, ist das Ergebnis. Und ich würde sagen, man kann sagen, Mathieu, der hat schon Klassikerform für Vermeersch. Auch vielversprechend. Red Bull Boransgrohe sah für mich besser aus als in der gesamten Klassikersaison des letzten Jahres. Und Tobias Lund Andresen könnte auch so eine kleine Entdeckung werden dieser Klassikersaison, wo Benoot und Coy ausgefallen sind. Darüber haben wir in der letzten Folge auch gesprochen. Da hat der einen richtig starken Eindruck hinterlassen, oder?
Ja, hat auch im Interview hinterher gesagt, ne, dass Ergebnis nicht zu dem passt, wie er sich gefühlt hat. Also, dass das für ihn da noch mehr drin gewesen wäre. Von daher, ja, für ihn vielleicht ein Glücksfall, dass die anderen beiden da jetzt erstmal ausfallen und er sich jetzt so ein bisschen mehr zeigen kann.
Genau, das war richtig stark. Christoph Laporte, über den haben wir auch in der letzten Folge gesprochen. Man könnte meinen, wir haben ein bisschen Ahnung von dem, worüber wir hier reden, denn auch der sah richtig gut aus an beiden Tagen. Wir reden ja gleich noch über Körne, hat der einen guten Eindruck gemacht. Also da auch für Wismar. Schön zu sehen, dass sie da mit Christoph Laporte in voller Blüte wieder einen starken Fahrer zur Verfügung haben. Jordi Meus rundet das gute Ergebnis ab für Red Bull Boransgrohe mit Platz 7. Anthony Turgis wird 8. Dann Alexis Renard aus der Ausreißergruppe tatsächlich noch 9. geworden. Richtig starke Leistung auch von dem Cofidis-Fahrer. Wichtige Punkte auch für sein Team. Luc Lamperti 10. Und Paul Manier, den habe ich nicht wahrgenommen, dass der noch da war, der ist noch 11. geworden. Da war ich tatsächlich überrascht. Nach der Aufholjagd, ich würde fast sagen, das Ergebnis täuscht so ein bisschen über die Form hinweg, weil das ist schon bockstark. Nach der langen Aufholjagd, dann noch 11. zu werden, dass er denn im Sprint nicht mehr die Körner hat, geschenkt. Aber ich glaube, den sollten wir gerade für die so mittelschweren Klassiker, Gent-Wevelgem und so, durchaus auch noch auf dem Zettel haben, oder?
Ja, denke ich auf jeden Fall. Also war ja wirklich eigentlich völlig abgeschrieben, nachdem es da so auseinandergegangen war. Von daher Respekt, dann da nochmal bis an die Top Ten irgendwie ranzukommen.
Absolut. Dann lass uns doch gleich zu Körne springen. Da lief es nämlich gar nicht so gut für ihn. Nee, genau. Paul Manier hatte wieder einen Defekt. Da bin ich jetzt auch nicht schlauer. Also es sah zumindest aus nach einem Defekt. Er wurde da an einem Kopfsteinpflasteranstieg irgendwie abgehangen.
Sah für ja, mich und auch gestikulierte so, irgendwie wild nach hinten Richtung Teamfahrzeug. Genau, dass ich auch dachte irgendwie, ja, ein Platter oder so, dass er da langsam Luft verloren hat. Was natürlich, gerade nach so einer Fahrt wie gestern, möchte da auf dem Kopfsteinpflaster nichts riskieren, ne?
Nee, auf jeden Fall. Wir fangen mal von vorne an. Wir haben wieder so 95 Kilometer vor dem Ziel ungefähr Live-Bilder bekommen. Wir hatten 7 Ausreißer, die so eine knappe 4 Minuten vorne waren. Lotto da recht präsent vorne im Feld. Und dann haben die auf einmal richtig Zorn auf dem Pedal gehabt. Sind da in den ersten Anstieg, den wir live gesehen haben, ein Lead-Out reingefahren. Luca van Boven, der stand still, als er mit seinem Turn durch war. Mir war nicht so ganz klar, was genau sie probiert haben. Denn also, dass richtig Zorn auf dem Pedal war, hat man daran gesehen, dass auf einmal eine Minute weniger Vorsprung für die Ausreißer da oben zu sehen war. Und auf einmal war dann Arnaud Delis alleine, isoliert vorne an der Spitze und hat sich umgeguckt und wusste auch nicht so ganz, was er dann machen soll. Konntest du dir da einen Reim drauf machen, was da jetzt der Plan war?
Überhaupt nicht. Also, dass sie irgendwie versucht haben, vielleicht die, ich sag mal, stärkeren, die Favoritensprinter so ein bisschen auszudünnen, so schnell es geht, klar. Aber dann musst du es ja auf eine Weise machen, dass du nicht deinen Sprinter auch völlig verbrennst, weil Arnaud Delis war danach ja nicht nur isoliert, sondern der war relativ kaputt, ne?
So. Ja, der sah ganz schön fertig aus, hat ganz schön gekämpft, das sehe ich auch so. Auf jeden Fall, wie gesagt, TV-Start komplett Carnage, wir haben dann Risse im Feld gesehen, Red Bull Bohans Groa hat sich dann nach vorne gespannt, wieder mit Tim van Dijke, mit Mick van Dijke sehr aktiv gewesen vorne im Feld, und das hat auch Jonathan Milan zu spielen bekommen, der war irgendwie auch abgehangen, ich weiß nicht, ob er da einen kurzen Schwächemoment vielleicht sogar auch einen Defekt hatte, denn man hat ihn danach gesehen, wie er versucht hat, da zwischen den Gruppen hin und her zu springen und auch eigentlich noch einen starken Eindruck gemacht hat. Deshalb weiß ich nicht so ganz, was mit ihm los war. Was ich auch nicht verstanden habe, was mit ihm los war, war mit Jasper Philipsen. 85,1 Kilometer von dem Ziel. Auf einmal geht er da auf dem Pflaster solo nach vorne und setzt sich so ein bisschen ab, läuft wieder alles zusammen. Aber das war auch die Szene, wo dann Paul Manier zurückgefallen ist. Jasper Philipsen, der muss Diamantbeine gespürt haben in diesem Moment. Anders kann ich es mir nicht so richtig erklären.
Ja, ähnlich wie schon bei der Situation mit Arnaud Delis, dass ich irgendwie dachte, seid ihr nicht eigentlich viel eher Jungs für den Sprint am Ende? Bei Jasper Philipsen war so ein bisschen meine Vermutung, wenn du zu viel mit Mathieu van der Poel rumhängst und zu viel ihm da gestern zugeguckt hast, dass das vielleicht ansteckend ist. Aber hat sich ja letztendlich auch nicht ausgezahlt für ihn, ne?
Vielleicht wollten sie ja auch einfach erzwingen, dass es keinen klassischen Massensprint gibt, weil Philipsen in der Algarve jetzt in den Sprints noch nicht so stark. Vielleicht wollte er wirklich, er kann schon besser klettern als, würde ich sagen, einen Jonathan Milan in der Regel oder auch den einen oder anderen Sprinter, den wir hier noch im Feld hatten. Vielleicht wollte er wirklich denen so ein bisschen wehtun und eine Situation erzwingen, wo es eine kleinere Gruppe gibt, aus der er dann zum Sieg springen kann. Es lief dann immer wieder zusammen und auseinander. Philipsen hat auch 10 Kilometer danach nochmal den Turbo gezündet und es ist schwer, jetzt hier wirklich alle Attacken und alle Situationen wirklich auf dem Zettel zu haben. Es war dann so ein bisschen ein Ausscheidungsrennen, hatte ich das Gefühl, denn es bildeten sich immer wieder starke Ausreißergruppen. Bei der Attacke von Philipsen ging dann Decathlon zweimal mit, unter anderem Kees Bol war dabei, Andresen war nicht weit weg, Red Bull Bohans Groa mit drei Fahrern richtig stark vorne mit dabei. Philipsen immer auch ein gutes Auge, aber es lief irgendwie immer wieder zusammen, auch durch Lotto, die dann scheinbar ihre Kräfte wieder gefunden hatten. 60 Fahrer ungefähr im Feld, als wir dann 69 Kilometer vom Ziel den nächsten Zusammenschluss hatten. Matej Mohoric hat dann Phil Bauhaus aus dem Feld gefahren. Das war, ich glaube, Phil Bauhaus war an dem Tag auch nicht stark genug, um hier diese Hügel mitzugehen. Aber war ein bisschen lustig. Vorne an der Trio geht Mohoric in die Offensive. Hinten fällt Phil Bauhaus auf. Raus. Dann die nächste Attacke. Dylan van Baarle, richtig starke Gruppe mit Kielich, Mohoric hier in Hohl und Honoré, aber auch da wieder Red Bull Bohans Groa aufmerksam. Die haben generell heute einen richtig starken Eindruck gemacht, genauso wie Wismar Liesebike, oder? Man hatte das Gefühl, egal welche Gruppe geht, gelb und die Red Bull Helme, die sieht man irgendwie immer.
Definitiv. Ich würde Decathlon tatsächlich auch noch zu der Liste mit dazu schreiben. Die waren auch bis zum Finale tatsächlich, muss man sagen. Da waren dann Red Bull und Wismar mehr dabei. Aber vorher war Decathlon auch unfassbar vorne auf Zack und hatte immer ein Auge drauf, wer gerade irgendwie rausgeht und dass man da nichts anbrennen lässt.
Absolut. Nils Polit auch mit einem starken Rennen. Ich glaube, der war auch in vielen Gruppen mit dabei, häufig unzufrieden, wie da so der die Tempoarbeit organisiert wurde. Den hat man heute auch viel gestikulieren sehen. Der dürfte einen Muskelkater im Arm haben nach diesem Tag. Dann lief es immer wieder zusammen. Es gab dann zwischendurch nochmal eine Windkantensituation. Wismar und Decathlon, die du ja eben auch hervorgehoben hattest, waren es da, die sich an die Spitze des Feldes schwangen und wieder das Feld zerrissen. Wieder war auch Philipsen dabei, auch Nils Polit war dabei, aber auch da lief es dann nach und nach wieder zusammen. Dann Philipsen, der ein Rad wechseln musste. Auch ärgerliche Situation, am Ende nicht kriegsentscheidend, aber auch sowas kostet Kraft, denn das ist auch später im Finale nochmal passiert und hat ihm vielleicht hier ein besseres Ergebnis gekostet. Ich würde sagen, So ab 36 Kilometer, 30 Kilometer vom Ziel beruhigte sich die Situation. Und dann, Ben, wirst du wahrscheinlich auch gedacht haben, zum einen, wow, Matthew Brennan, dass du noch dabei bist, nachdem du dich gestern so kolossal aufs Fressbrett gelegt hast. Wahnsinn. Und es wird wohl der Sprint werden. Oder was waren deine Gedanken?
Ja, definitiv. Also dann war es ja doch wieder eine vergleichsweise große Gruppe. Es war klar, okay, hier kann sich jetzt keine Gruppe entscheidend irgendwie absetzen. Dass ich auch zwischendrin so ein bisschen dachte, na, war jetzt zwischendrin mal irgendwie ganz unterhaltsam, aber letztendlich kommt das erwartete Ergebnis irgendwie so ein bisschen. Man hat so ein paar von den großen Namen vielleicht aussortieren können, dass ja Jonathan Milan nicht mehr dabei war, dass auch Benjamin Gemein nicht mehr dabei war. Aber letztendlich wird es eben dann auf einen großen Sprint hinauslaufen.
Genau, so sah es aus. Waren ja auch Teams noch stark vertreten. Decathlon, du hast es gesagt, die konnten kontrollieren. Lotto war auch noch präsent im Finale und vor allem die gelben Trikots von Wismar hat man gesehen. Ansonsten Philipsen nicht so ideal. Der hatte, glaube ich, nur noch einen Teamkollegen dabei. Pavel Bittner von Picnic zum Beispiel war ganz alleine und so ging es einigen. Und man dachte aber, die drei Teams, die werden das jetzt schon nach Hause kontrollieren. Falsch gedacht, auf einmal 2,8 vor Ziel löst sich da nochmal eine starke Gruppe rund um Luis Eski und dann springt auf einmal das UAE-Duo von Florian Vermersch und Rui Oliveira noch nach vorne. Das sah richtig gefährlich nochmal aus. Decathlon musste alles opfern, um 1,6 Kilometer vom Ziel die Lücke zuzumachen. Würdest du sagen, da hat Decathlon in der Szene vielleicht das Rennen verloren?
Schwierig zu sagen, weil andere Situationen, sie werden nicht aktiv und alle gucken sich an und dann haben sie das Rennen so verloren. Das heißt, von daher letztendlich, sie mussten irgendwas machen und ja, im Zweifel haben sie sich für die weniger schlechte Option entschieden. Man kann es nicht genau sagen. Ne?
Und Andresen war ja auch nicht isoliert, muss man auch sagen. Er hatte noch seinen Helfer.
Genau, mit noch einer relativ guten Gruppe irgendwie vorne. Ja, Wismar hatte ja zum Vergleich dann das Glück, dass die einen in der Gruppe hatten. Die konnten sich entspannen und Decathlon eben die Run für Arbeit machen lassen. Ne? Die hätten so oder so eine ganz gute Chance gehabt. Von daher, ja, Decathlon einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, kann man sagen.
Ja, und ehrlich gesagt muss man sagen, dass alle Teams so ein bisschen einen schlechten Sprint erwischt hatten, denen man hier gute Chancen zugerechnet hat. Also Red Bull Bora-Hansgrohe auch nicht wirklich mehr zu sehen, die auch noch mit guter Mannstärke eigentlich da waren. Alpecin, wie gesagt, auch nur noch ein Fahrer. Für Philipsen, er hat es auch nicht nach vorne geschafft. Lotto war auf einmal nicht mehr zu sehen. Und nur Wismar Liesebike mit Christoph Laporte, der angezogen hat. Für Matthew Brennan, der nach dem Sturz gestern dann hier wirklich dominant gewinnt. Da war wirklich keine Chance für ihn oder gegen ihn. Kein Kraut gewachsen. Richtig stark auch Tudor Pro Cycling, die es hier gleich doppelt aufs Podium geschafft haben, wenn sich da jetzt nichts mehr geändert hat im Nachhinein, am Fotofinish, müssten sie es doppelt aufs Podium geschafft haben, genau mit Mozzato und Matteo Trentin. Für die richtig schön eine Wiedergutmachung nach diesem Katastrophentag gestern. Ich glaube, 4 von 7 Fahrern waren gestürzt. Da hat Rick Ploemers bei seinem Sturz Zähne verloren. Küng hat sich das Bein gebrochen. Da ist sowas doch jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, da fügt sich das Schicksal dann doch zusammen.
Ja, man gönnt es ihnen auf jeden Fall. Die waren, glaube ich, auch sehr, sehr versöhnt und glücklich auf jeden Fall mit dem Ergebnis. Ob es das jetzt letztendlich wert war, dass man dann irgendwie einen Stefan Küng für den Rest der Klassikersaison verpasst, wahrscheinlich eher nicht. Aber trotzdem natürlich auch beeindruckende Leistung. Sie sind ja an völlig unterschiedlichen Seiten des Feldes losgesprintet. Das heißt, beide auch sich auf eigene Faust irgendwie durchgewuselt und dann direkt hintereinander über die Ziellinie gefahren. Von daher schon starke Leistung, muss man einfach sagen.
Auf jeden Fall. Die war es auch von Matthew Brennan. Der gewinnt, wie gesagt, das erste Mal auf belgischem Boden. Ich glaube, auf den können wir uns bei den Klassikern in Zukunft ebenso freuen wie auf Tobias Lund-Andriessen, der auch hier wieder nur unglücklicher Siebter wird. Also der hat aus seinen Diamantbeinen ergebnistechnisch noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Da würde ich sagen, hat Matthew Brennan heute sich deutlich versöhnlicher für den gestrigen Tag revanchieren können. Starke Leistung von ihm. Der schließt da eine Lücke von Olaf Koy bei Wismar in beeindruckender Art und Weise. Würdest du generell sagen, dass Wismar Liesebike heute vielleicht sogar das perfekte Rennen gezeigt hat?
waren auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also Brennan ja zwischendrin auch mal mit Problemen irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie technisch war oder jedenfalls so ein bisschen abgehängt. Und dann ihn super stark mit einem Teamkollegen wieder ans Feld rangeführt. Ja, also wirklich, da hat alles zusammengepasst, um das heute möglich zu machen. Die haben wirklich sau stark gearbeitet. Du hast immer irgendwo eines der gelben Trikots gesehen. Das hat gut funktioniert heute.
Auf jeden Fall. Für wen es nicht so funktioniert hat, ist für Lidl Trek. Ich glaube, die werden richtig enttäuscht sein. Jonathan Milan, da bin ich gespannt, woran es lag. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Auch gestern beim Omloop nicht wirklich voll mit dabei gewesen. Ich glaube, die kann man als Verlierer sehen. Decathlon hat das Beste daraus gemacht, dass sie ihre beiden Kapitäne, die sie eigentlich in dieser Klassikersaison hätten nutzen wollen, nicht zur Verfügung hatten. Ich glaube, damit sind wir so die Teams ganz gut durchgegangen. Red Bull Bohrensgrohe wird auch zufrieden sein, wenn wir da so ein bisschen auch die deutsche Brille nochmal aufsetzen. Und damit haben wir die drei wichtigen Rennen dieses Opening Weekends einmal durchgesprochen. Die Sieger sind also Demi Vollering im Omloop der Frauen. Mathieu van der Poel gewinnt den Omloop der Männer und Matthew Brennan am Ende Könebrüsse Köhne und der Vollständigkeit halber natürlich noch Hareland, das Eintagesrennen der Frauen an diesem Sonntag. Das gewinnt Charlotte Kohl. Gab leider keine TV-Bilder. Ich habe zumindest keine gefunden. Ich glaube, über VPN und in Belgien hätten man es gucken können. Aber schön für Charlotte Kohl. Erster Sieg nach ihrem Wechsel zu Phoenix. Hatte ja das Team Picnic Post NL verlassen im Herbst letzten Jahres. Etwas überraschend. Kam jetzt in UAE noch nicht so richtig an ihre alte Form ran. Jetzt gewinnt sie vor der aufkommenden Lara Gillespie und Shari Bosuit. Starke Leistung, freut mich für sie. Können wir jetzt, wie gesagt, nicht viel zu sagen. Und damit wollen wir es abwrappen. Das Opening Weekend. Es gab aber noch so viel mehr Rennen und die werden wir noch nach einer weiteren kurzen Pause besprechen. Also bleibt.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Lukas und Ben immer noch für euch da und wir haben das Opening Weekend seziert, aber das Opening Weekend, das erstreckt sich ja nicht nur auf Belgien, sondern ein Stück weit auch auf Frankreich, denn da gibt's immer mit dem Paon Ardèche und dem Paon Drôme Classic 2 Eintagesrennen. Die es auch ordentlich in sich hatten und über dies zu reden gilt. Denn da haben wir gestern auch vor allem beim Paon Ardèche Classic richtig was Beeindruckendes erlebt. Da konnte man einschalten, so 45 Kilometer vor dem Ziel und sah, wie Decathlon Agir Désert auch hier wieder sehr präsent war. Jordan Labrosse hat sich da vors Feld gespannt und einfach, ja, wie ein Panzer ist er da den Berg hochgerollt. Das war wirklich beeindruckend. Entschuldigt die etwas unglückliche Metapher vielleicht. Aber auf jeden Fall war es beeindruckend, wie er da das Feld zerkleinert hat. Und dann war Paul Sixas auf sich allein gestellt, der Jungspund. Und der hielt das Tempo einfach weiter hoch, als ob er noch einen Kapitän hinter sich hatte. Aber keiner konnte so richtig mit ihm mit. Dann setzt er irgendwann eine Attacke, Jan Christen Bernal, dran. Aber die gehen auf einmal auf. als wäre es sonst was. Also die standen auf der Straße regelrecht bei dem, was da Paul Sixas auf die Pedale gedrückt hat. Dahinter dann Wismar hat sich gefunden mit drei Fahrern vorne dabei, aber Sixas, der drückt weiter vorne drauf und es ist dann auf einmal nur noch Matteo Jorgensen, der mithalten kann und auch der geht auf einmal in die Luft, wird scheinbar mühelos stehen gelassen von Paul Sixas und 41 Kilometer vor dem Ziel sagt Paul Sixas, tschüss Freunde, ich bin da mal weg. Also man, das waren ja, weiß ich nicht, 10 Minuten, die man da sehen konnte, wo man vielleicht einen ja, Superstar in the making gesehen hat. Das war wahnsinnig beeindruckend, oder Bent?
Ja, definitiv. Also der ist ja schon in der letzten Folge haben wir auch schon drüber gesprochen, was der kann und vor allem, was die Franzosen hoffen, was er alles kann. Das wird das nur noch mehr befeuern. Also eine unfassbare Leistung. Das waren ja keine Amateure, keine No-Names, die er da einfach mal hat stehen lassen. Ne? Das sind alles Leute, die selber unfassbar stark sind und ja, als man dann gestern bei Decathlon auf dem Insta-Profil die Kommentare durchblätterte, sah man Franzosen, die alle völlig den Verstand verlieren. Vielleicht ein bisschen zu Recht, muss man sagen. Also sehr, sehr starke Leistung, da mal eben ja das Feld so aufzumischen, als wäre es nichts.
Ja, und ich würde fast sagen, dass das jetzt der Durchbruch war, so ein Stück weit. Also war stark, was er da in der Ergabe gezeigt hat, keine Frage. Und da ist der Stern vielleicht auch gegen stärkere Konkurrenz so ein bisschen aufgegangen. Aber wie dominant er dieses Rennen hier gewonnen hat, auch mit der Bürde des Favoritenseins. Der Junge ist noch Teenager, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, der ist 19. Das da so hinzustellen und auch Matteo Jorgensen, dem so ein Rennen ja auch liegen, der ist ein starker Klassikerfahrer. Klar, es war jetzt ein längerer Anstieg, aber der ist ja da weggeplatzt vom Hinterrad. Das war Wahnsinn. Also ich bin auch immer vorsichtig mit Hype und so, aber ja, ich habe viele Vergleiche gelesen und gehört, dass wir jetzt in ein paar Jahren dann die Staffelübergabe von Tadej Pogacar zu Paul Sixas sehen werden. Es würde mich nicht wundern, sagen wir mal so, wenn das passiert. Wir können dann ans Ende springen hier von dem Rennen. Jorgensen, Christen und Lenny Martinez, die sind dann die ersten Verfolger gewesen und haben sich da so ein bisschen gebettelt. Am Ende gewinnt Jan Christen den Sprint vor Lenny Martinez und Matteo Jorgensen, Skelmose, Piganzoli und Bernal kamen dann einzeln ins Ziel. Die Abstände waren astronomisch. Über 1:40, glaube ich, am Ende für Paul Sixas. Das war beeindruckend. Ja, ich bin super gespannt, was wir von dem sehen werden. Matteo Jorgensen ist ja in den letzten Jahren häufiger auch bei den Klassikern eine positive Erscheinung gewesen. Fehlt er dir da so ein bisschen? Findest du es schade, dass er jetzt sich nur auf die Ardennen konzentrieren will oder verstehst du die Entscheidung?
Ich schaue mir Matteo Jorgensen immer sehr, sehr gerne an. Ist ja auch Paris-Roubaix in der Vergangenheit schon gefahren. Ja, wäre natürlich spannend zu sehen, was er auch dann da irgendwie jetzt machen könnte. Andererseits scheint Wismar sich da ja auch so ein bisschen eingespielt zu haben schon, was sie da als Team dann aufstellen wollen. Und das scheint ja auch zu funktionieren. Von daher, wenn er dann woanders in Erscheinung treten kann, da dann vielleicht auch eher in so einer Leaderrolle fürs Team, dann bin ich auch gespannt, was er da dann zeigen kann.
Ja, und die Ardennen sollten ihm ja auch liegen. Bei den Grand Tours bin ich gespannt. Ich habe das Gefühl, er ist eher so der Ein-Wochen-Rundfahrt-Spezialist, hat ja auch Paris-Nizza schon gewonnen und so. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jan Christen mit einem sauberen Sprint diesmal. Das freut einen natürlich nach der letzten Folge. Sehr Lenny Martinez, guten Eindruck gemacht. Matthias Schellmose, der wird sich freuen, dass er mal ein bisschen auf Ergebnis fahren darf in diesem neuen, stark besetzten Lidl-Trek-Team, Davide Piganzoli. Starker erster Eindruck für Wismar Liesebike. Der kam ja von Poltivisit Malta, fährt hier auch gleich mal vorne rein, sehr stark und ja, Paul Sixas, da bin ich gespannt, der wird wohl die Strade nächstes Wochenende fahren, nochmal ein ganz anderes Profil und dann vor allem die Doppelspitze von UAE mit Poggi und Del Toro, das könnte spannend werden, aber so Paul Sixas, dem ist da vielleicht doch trotzdem so ein Top-10-Ergebnis durchaus zuzutrauen, oder wie siehst du das?
Ja, bestimmt. Also hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil der Außenseiter zu sein, der offensichtlich in Topform ist, aber den vielleicht alle noch nicht so auf dem Zettel haben und den sie vielleicht auch einfach noch gar nicht so einschätzen können, ne? Der noch so neu irgendwie ja dabei ist für die meisten. Von daher bin ich da sehr gespannt zu sehen, was er da dann leisten kann, was Decathlon als Team da dann auch leisten kann. Genau.
Ja, generell hat man einen guten Eindruck bekommen, dass Decathlon so ein bisschen den nächsten Schritt gemacht zu haben scheint. Und das, obwohl zwei der drei Top-Einkäufe noch gar nicht auf dem Rad unterwegs sind. Das ist beeindruckend zu beobachten, finde ich, den Weg, den Decathlon da in den letzten Jahren gegangen ist. Auch mit einem durchaus ja Decathlon als Namenssponsor, doch ein Sponsor, mit dem man da sympathisieren kann, würde ich sagen, was man auch mal greifen kann. Das ist ja nicht bei allen Sponsoren so, dass man weiß, wo da das Geld herkommt. Bin sehr beeindruckt gewesen. Springen wir doch dann gleich mal zum zweiten Rennen bei diesem französischen Doubleheader. Vendôme Classic, da ja kein besonders spannendes Rennen, fand ich jetzt ein bisschen verhaltener, sage ich mal, im Vergleich zu dem Spektakel, was Sexas da geboten hat. Es gab 38 Kilometer vor Ziel, so eine doch recht interessante Gruppe mit Schelmose, Tullet und Martin. Die wurde aber zurückgeholt. Das Feld wurde dann über die Wellen immer kleiner und dann aber auch wieder größer. Es setzen sich immer mal wieder so 12, 15 Fahrer ab. Aber so richtig was passierte nicht. Und dann lösten sich 17,2 Kilometer vor dem Ziel der von uns eben schon besungene Mathieu Jorgensen und Romain Grégoire. Puncheur aus Frankreich fährt für FDG und die waren dann nicht mehr gesehen, denn dann kickte wieder das von mir besungene Gruppe 2-Syndrom. Keiner fährt so richtig, keiner hat da Interesse nachzufahren. Es versuchen dann noch einige, Simmons und Chippé da gehen nach. Cosnefroy hat es versucht, aber das Peloton, das war dann fast schon so groß wie bei einem Massensprint. Und dann, als es spannend wurde, denn das Duo vorne hatte trotzdem nur 30 Sekunden, auf einmal Übertragung weg, Standbild. Wir hatten vorher schon keinen Ton, dann hatten wir auch kein Bild. Gerüchten zufolge hat Romain Grégoire dieses Radrennen gewonnen. Zwei französische Sieger, also an diesem Tag auch recht verständlich, dass er ist auf dem Papier auch der schnellere Fahrer als Jorgensen, also war da auch der Favorit. Und dann nur 2 Sekunden Abstand aufs Feld. Also ich stelle es mir so vor, die letzten 800 Meter wurde sich viel belauert, dann wurde gesprintet und am Ende wurde es knapp. Lenny Martinez gewann auf jeden Fall den Sprint, scheinbar der Verfolger. Ich kann es mir hier nur zusammenreimen. Deshalb glaube ich, Ben, müssen wir da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Ich glaube, wir nehmen daraus mit, Romain Grégoire ist gut in Form, Mathieu Jorgensen ist richtig gut in Form und Paul Sixas ist der neue Pogi. Ich denke, dabei können wir es belassen und können dann so ein bisschen in den Newsblock gehen. Tour de Rwanda, ein Rennen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Bent, du hast gesagt, du hast zumindest auch eine kleine Affinität zum Team Bike Aid. Das heißt, du hattest auch so ein bisschen einen Blick auf das Rennen geworfen. Hast du Live-Bilder gesehen? Hast du nur die Ergebnisse so ein bisschen studiert? Wie war dein Erlebnis? Denn es gab einen YouTube-Stream von Start bis Ziel mit fantastischen Kommentatoren.
Nee, ich habe tatsächlich hinterher von einzelnen Bike-Aid-Fahrern, die so ihren Tag dann so als Highlight-Reel so ein bisschen zusammengefasst haben, mir dann mal angeschaut, was Bike-Aid selber auch so hochgeladen hat, wenn sie da mit ihren Fahrern hinterher mal gequatscht haben. Finde einfach, ein super sympathisches Team, total cool, dass so ein bisschen, ja, weil das ein sehr, sehr greifbares Team ist, ne? Weil die eben sehr, wie sagt man das, unhöflich, unpoliert sind. Es ist nicht so, dass das gleiche Level an Polish wie jetzt bei einem größeren Team, sondern man hat tatsächlich das Gefühl, man interagiert mit Menschen, man sieht tatsächlich ungefiltert Eindrücke und Emotionen. Und total toll zu sehen, was sie da in Rwanda jetzt auch als Team irgendwie verbuchen konnten.
Ja, sind ja ein Rennen, was eine starke Verbindung zu Afrika, ein Team, was eine starke Verbindung zu Afrika hat, hat ja in Person auch von Matthias Schnapka schon viele afrikanische Fahrer hier nach Deutschland geholt und ihnen auch einen Start in Europa ermöglicht. Henok Mulubran zum Beispiel, einer der Fahrer, die jetzt in etwas höheren Sphären auch unterwegs sind, die bei Bike Aid mal unter Vertrag waren. generell deutsche Festspiele, kann man sagen, in Ruanda in diesem Jahr. Das Feld nicht ganz so gut besetzt wie in den letzten Jahren. Da waren doch häufiger mal Pro-Teams mit dabei, diesmal vor allem Conti-Teams und Development-Teams. Ja, das haben sich die deutschen Fahrer zunutze gemacht. Der Moritz Kretschi gewinnt am Ende diese Tour du Ruanda. Gerne da mal in die Shownotes gucken. Den durfte ich letztes Jahr interviewen. Und das scheint sich dieses Jahr auszuzahlen. Leute, die interviewt werden von mir, die schlagen sich ganz gut. Das hat schon bei Henry Ulich geklappt, der seinen ersten Profisieg geholt hat in diesem Jahr. Und jetzt eben auch bei Moritz Kretschi, der hier die Gesamtwertung gewinnt. Schlüssel dafür war die vierte Etappe, da ist er Zweiter geworden mit großem Vorsprung auf die Verfolger und konnte da mit 2 Minuten Vorsprung vor Johannes Andermietz, der ja auch schon mal in der World Tour unterwegs war, mittlerweile für Rembe fährt, da das gelbe Trikot erobern. Die fünfte Etappe, auch da gab es nochmal Jubel für Rembe, denn mit einem starken Manöver vor der letzten Kurve hat Jermaine Zemke, ich glaube es ist der Sohn von Jens Zemke, ich bin mir nicht ganz sicher, da den Etappensieg eingefahren und seinen ersten Profisieg geholt. Dann Etappe 7, Muir de Kigali, die kennst du vielleicht noch von der WM letztes Jahr. Ein wirklich ikonischer Anstieg, 5 Deutsche in den Top 10. Auch das richtig stark und am Ende lässt sich Moritz Kretschi den Gesamtsieg nicht mehr nehmen. Hast du letztes Jahr die WM in Ruanda verfolgt? Hat das einen Vibe für dich gehabt? Weil ich bin tatsächlich schon seit vielen Jahren Bike Aid und auch Ruanda-Fan. Von dem Land ist natürlich politisch ein schwieriges Feld und schwieriges Pflaster, aber was die Stimmung angeht, für mich eines der geilsten Rennen des Jahres.
Ja, also bei der WM war schon Top-Stimmung, ne? Wo ich dachte, gut, ist natürlich auch eine Aushängeveranstaltung für das Land, dass man da vielleicht nochmal besonders darum wirbt, hey Leute, schaut euch das doch mal an. Aber auch so von dem, was ich jetzt gesehen habe, war wieder unfassbare Stimmung, dass da die Leute stehen und anfeuern, dass die Leute am Ziel sich das anschauen und finde ich total und auch eben, du hast es angesprochen, Muir de Kigali von der WM, ein unfassbarer Anstieg, also einfach gemacht für ein Radrennen, hat man das Gefühl, von daher sehr, sehr cool, das quasi jetzt nochmal sehen zu können.
Absolut. Also kann ich wirklich jedes Jahr empfehlen. Die geben sich auch große Mühe, was so YouTube-Livestreams, wie gesagt, angeht. Da sind die Hürden, das Rennen zu verfolgen, recht gering. Und Start- bis Zielübertragung bei einem Punkt-1-Rennen, da können sich manche Frauenrennen mal eine Scheibe von abschneiden, selbst auf World-Tour-Niveau. Das mal am Rande. Also Moritz Kretschi gewinnt die Gesamtwertung vor Johannes Andermietz. Glückwunsch da an die deutschen Fahrer. Bike Aid auch immer mit vorne dabei, konnte am Ende jetzt nicht so eingreifen, wie sie sich das vielleicht gewünscht hätten. Aber es sollte ja auf jeden Fall Erwähnung finden. Gucken wir nach Italien, dort auf Sardinien, da waren die Quickstep-Festspiele zugange. Die mit Abstand das bestbesetzte Team, würde ich sagen. Viele Devo-Teams am Start gewesen. Die hatten dann allerdings mit Louis Verwake, Filippo Sanna und Gianmarco Garofoli doch so einige starke Namen mit dabei, gerade aus der zweiten Reihe. Aber das nützte am ersten Tag nichts. Garibo, ein italienischer Fahrer für das Team Ucchio, der schlug den ein Schnippchen. Es war ein richtig geiles Radrennen, also gern nochmal anschauen, komplett Cicchismo und am Ende eine Vierergruppe vorne mit 2 Fahrern von Quickstep und da würde man denken, ja, das bringen die jetzt zu Ende. Falsch gedacht, Garibo gewinnt, holt da gelb. Danach gab es 2 Sprintsiege noch für Donati von den Red Bull Buran Skoda Rookies und Dusan Rajovic gewann einen Sprint und Filippo Sanna, die Königsetappe, der hatte jetzt auch einen starken Saisonstart, aber ich glaube, Ben, du bist da bei mir, da kann man jetzt nicht so viel draus nehmen, wenn da so ein gestandener World Tour Fahrer hier so die Devos eintütet.
Ja, das war jetzt so ein bisschen, wenn man gemein sein möchte, glorifiziertes Training, ne? Von daher, Glückwunsch an der Stelle, aber da möchte ich jetzt nicht in den Teeblättern lesen.
Genau, also Pflichtsieg, aber er hat einen guten Eindruck auch gemacht. Vorher war er schon in den Top 10 bei der Tour Down Under. Also bestätigt da so ein bisschen, dass er auf jeden Fall ganz gut drauf ist. Garofoli, auf den bin ich dieses Jahr richtig gespannt. Der ist bei der EM, glaube ich, richtig stark mit rumgestrahlt und auch bei der WM nicht schlecht gewesen. Der junge Italiener könnte dieses Jahr ein Rider to Watch werden. Und am Ende der Vollständigkeit halber gehen wir noch nach Griechenland. Da gab es 2 Eintagesrennen, wo es auch eher darum ging, UCI-Punkte einzusammeln. Den Visit South Asian GP gewinnt Brian Ryan Kukar, zweiter Saisonsieg für ihn vor Yellow Johannik von den Unibet Rose Rockets und Kobo. Und Kobo war es dann, der den Punchy-Anstieg am schnellsten bewältigte am zweiten Tag und dort den Sieg vor Milano von den Astana Devos und wieder Yellow Johannik einsammelte. Die Rose Rockets, vielleicht das spannendste Thema hier, mit ordentlich UCI-Punkten im Gepäck, glaube ich, wieder über 250 hier eingesammelt. Das wird ihnen gut tun und damit schließen wir das Rad, das Renngeschehen einmal ab. Nächste Woche, da geht's richtig rund, da könnt ihr euch freuen. Lissamine bei Männern und Frauen jetzt Montag und Dienstag. Für mich so ein Halbklassiker, eines der besten Rennen auch im Kalender, weil da eher die zweite Reihe am Start steht und immer richtig Gemetzel. Keiner weiß so richtig, was passiert. Es ist fantastisch. Dann die Trofeo Laigueglia in Italien, so das erste, der erste Vorgeschmack auf die Strade Bianche, die dann am Wochenende den Höhepunkt bietet, so als kleine Vorschau. Und dann können wir weiter vorausblicken. Jonas Vingegaard, es scheint ihm wieder besser zu gehen nach seinem Sturz und seinem Unfall. Der hat Paris-Nizza in sein Programm genommen. Wie hast du diese Nachricht wahrgenommen?
Ja, ich sag mal, mit Blick auf den Giro und die Tour ist es natürlich eine zusätzliche Chance, sich vorher nochmal eine Verletzung zuzuziehen. Klopf auf Holz, aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass er vor den großen Auftritten nochmal ein bisschen sich erstmal an das Renngeschehen wieder rantastet. Ne? Von daher ist es sehr, sehr gut, dass er jetzt nochmal was macht. Wollte ja eigentlich die UAE-Tour ursprünglich machen, ist da ausgefallen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was für eine Form er uns da jetzt dann zeigt und was auch Wismar dann als Team da dann zeigt und ob wir da schon was ablesen können für dann den Giro.
Ja, Joao Almeida wohl auch am Start und Juan Ayuso, Oscar Onle, Kevin Vauclair, Lenny Martinez, Matthias Schellmoser, also eine starke Startliste, aber wir sehen da jetzt noch nicht den ersten Clash mit Tadej Pogacar. Da werden wir uns noch ein bisschen geduldigen müssen. Einzige Bauchschmerzen, die ich da so ein bisschen habe, Paris-Nizza, nicht bekannt für gutes Wetter. Sturzgefahr nee. Nicht gering. Hoffen wir mal, dass er da auf auf dem Rad bleibt. Vielleicht noch eine ganz interessante Komponente. Wir haben wieder ein Mannschaftszeitfahren. Das ist ja für die Tour de France vielleicht gar nicht so uninteressant, dass Jonas Vingegaard da schon mal so ein bisschen testen kann mit Wismar. Und ansonsten können wir da noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. Das Rennen findet dann vom 8.3. bis zum 15.3. statt. Also können wir dann in der nächsten Folge vielleicht noch mal ein bisschen drauf gucken, was uns da erwartet, dann beim Clash von Vingegaard, Ayuso und Almeida. Zweite Nachricht, die führt uns nach Spanien. Der Angliru soll wohl erstmals Teil der Vuelta der Frauen werden. Ist ja ein absolut garstiger Anstieg, steil bis ins geht nicht mehr. Also die Lücken werden groß sein. Demi Wollering hat schon gesagt, sie fährt Giro und Tour. Die wird den also nicht in Angriff nehmen. Ich bin sehr gespannt, wen wir da sehen werden. Aber an sich, Bent, ich finde es eine geile Nachricht. Du auch?
Total. Also ich fand es letztes Jahr bei den Männern wieder unfassbar zu sehen, dass da Menschen mit dem Fahrrad hochkommen können. Umso mehr freue ich mich drauf, dass jetzt auch die Frauen da hochfahren und zu sehen, wer letztendlich jetzt dann auch dabei ist und wie sie sich dann da hochschlagen. Ist auf jeden Fall immer toll, wenn der Angliru auf dem Rennkalender drauf ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es dann bei der Vuelta heißt.
Ja, also wir können ja schon mal ein bisschen in die Startliste reinschnuppern. So ein paar Fahrerinnen haben natürlich schon bekannt gegeben, dass sie fahren werden. Pauline Ferrand-Prévot beispielsweise dabei. Dementsprechend gleich absolut die Weltklasse-Fahrerin, auch Marlen Reusser, könnte sich die Ehre geben und hier dabei sein. Juliette Berthier, ehemals Labus, ist dabei. Monika Trinka-Colonel, Mavi Garcia, auch Liane Lippert. Das sind so die Namen, die bisher vermutet werden. Evita Music auch noch für FDJ, aber mit Pauline Ferrand-Prévot, das dürfte ihr, glaube ich, ganz gut gefallen, dass da so ein Brecher mit reinkommt.
Ja, definitiv. Und auch das wird natürlich Spaß machen, zuzuschauen. Von daher, steigt die Vorfreude, sage ich mal.
Absolut. Bis Mai müssen wir uns noch gedulden. Generell auch bei den Frauen wird es jetzt ein bisschen ruhiger. Wie gesagt, Lissa Main auch bei denen diese Woche und dann die Strade Bianche. Wo ist die Strade Bianche bei dir so angesiedelt in deinem Radsport-Fanherz? Ein Rennen, was dem du sehr entgegenfieberst. Für viele ist es ja das sechste Monument. Oder eher so ein Rennen, was du ganz nett findest, aber jetzt nicht so ganz dein Fall ist.
Ich finde es auf jeden Fall spannend, weil es ja schon noch mal so ein bisschen was anderes ist, eben durch die weißen Straßen, ne? Dadurch, dass, wenn es dann trocken ist, man mit all dem Staub und dem Schotter zu kämpfen hat. Toskana generell einfach wunderbar, auch landschaftlich zu sehen. Hängt immer so ein bisschen vom Wetter ab. Ich glaube, wenn es dann so super nass ist, dann kaue ich mir die Fingernägel ab, weil ich mir Sorgen mache, dass sie da alle heil irgendwie durchkommen. Aber nein, grundsätzlich ist auch das, was sehr, sehr schön ist, einfach auch zu sehen.
Absolut. Und damit habt ihr hoffentlich schon ein bisschen was an Vorfreude auf die Strade Bianche und die kommende Radsportwoche, denn das soll es gewesen sein. Wieder eine gute Stunde, die wir hier zusammen verbracht haben, um über die letzte Woche im Profi-Radsport zu sprechen. Schreibt uns gerne auf unseren Kanälen oder per E-Mail, wie euch die Folge gefallen hat, was wir vielleicht noch besser machen können. Da haben wir so einiges an Feedback schon bekommen. Dafür vielen Dank. Ihr könnt den Podcast natürlich auch bewerten auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Auch das unterstützt uns sehr. Und wenn ihr Themenwünsche und Vorschläge habt, auch dann schreibt uns einfach, wenn wir vielleicht was vergessen haben, worüber wir nächste Woche noch sprechen können. Oder wenn ihr allgemein mal so ein Diskussionsthema habt, dann lasst uns das gerne wissen. Denn nächste Folge wird es ja renntechnisch ein bisschen ruhiger. Da haben wir dann für sowas auch mal ein bisschen Zeit. Das soll es, wie gesagt, gewesen sein. Wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Ich bedanke mich wie immer bei meinem Partner in Crime, bei Bent. Vielen Dank, dass du auch in dieser Woche hier viele Stunden vor dem Fernseher verbracht hast und mit mir drüber gesprochen hast.
Ja, danke dir auch, dass wir hier diese Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Wieder eine große Freude, so ein bisschen aufzudröseln, was einem so durch den Kopf geht die Woche. Und ja, auch ich kann mich nur noch mal anschließen. Ich freue mich, wenn wir von euch hören und sage bis nächste Woche.
So sieht's aus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.